Also, weißt du, wenn man normalerweise so an Kommunalpolitik denkt, dann hat man ja sofort ganz bestimmte Bilder im Kopf, oder?
Ja, absolut. Graue Rathausflure, Aktenordner, sowas in der Art.
Genau. Graue Rathausflure oder halt hitzige Debatten über die Finanzierung der neuen Müllabfuhr. Vielleicht noch Schlaglöcher in der Hauptstraße oder der Bauplan für den neuen städtischen Kindergarten.
Alles sehr bodenständig.
Richtig. Es ist pragmatisch, es ist greifbar, es ist auf eine sehr, naja, beruhigende Art und Weise banal, sozusagen.
Ja, das beruhigt ungemein, weil man weiß, woran man ist.
Aber stell dir jetzt mal vor, was wäre, wenn dir jemand bei der nächsten Stadtratswahl einen Flyer in die Hand drückt, der nicht etwa eine Senkung der Gewerbesteuer verspricht,
Okay.
sondern der von dir verlangt, dass du dich einem interdimensionalen Dämon unterwirfst, um an der Seite einer Mondgöttin in einen apokalyptischen Bürgerkrieg zu ziehen.
Das ist halt der Moment, wo man auf der Straße stehen bleibt und denkt, man hat sich verlesen.
Exakt. Und das Verrückte ist ja, das ist absolut kein theoretisches Gedankenspiel. Genau dieses völlig absurde, surreale Szenario liegt heute in Form von echten Manifesten hier auf unserem Tisch.
Und wenn man so einen Text vor sich hat, dann bleibt man wirklich unweigerlich stehen. Der Verstand fängt einfach an zu stolpern.
Vollkommen.
Weil also die alltägliche Logik entgleist hier einfach komplett.
Ja. Und genau dieses Entgleisen wollen wir heute für dich, der uns gerade zuhört, systematisch untersuchen. Wir haben heute einen extrem ungewöhnlichen Stapel an Notizen, Blockauszügen und Manifesten für diese intensive Quellenanalyse vorliegen.
Ein wirklich wilder Stapel. Ja.
Das kannst du laut sagen. Diese Dokumente umfassen einen Zeitraum von also 2012 bis hin ins Jahr 2025. Verfasst wurden sie von einem Autor namens Henrik Dükir, sowie einem echt geheimnisvollen Autorenkollektiv, das sich Butterblume nennt.
Butterblume. Allein der Name in dem Kontext ist schon schräg.
Absolut. Und die Texte drehen sich um eine Bewegung, die unter dem Namen Gaia-Essen operierte und eine dazugehörige, tief verzweigte Mythologie mit dem Titel Sonne und Erde. Unsere Mission für dich heute ist es, die Architektur eines hermetisch abgeriegelten Denksystems zu sezieren. Wir wollen Schritt für Schritt verstehen, wie sich Ideen, beginnend bei einer scheinbar harmlosen lokalen Wählergruppe, über die Jahre hinweg zu einer absolut apokalyptischen Mythologie radikalisieren können.
Genau, aber bevor wir diese intellektuelle Reise antreten, müssen wir unbedingt noch einen sehr wichtigen Rahmen abstecken.
Ja, stimmt. Das ist in diesem speziellen Fall wirklich absolut unerlässlich.
Auf jeden Fall.
Also, pass auf. Die Quellen, durch die wir uns heute navigieren, enthalten hochgradig politisch aufgeladene, radikale und teils extrem grenzüberschreitende Rhetorik.
Ja, das ist harter Tobak.
Wir werden im Laufe der Analyse auf Begriffe stoßen wie sozialfaschistisches BRD-Regime, wir werden von Todesengeln und Konzentrationslagern lesen und wir werden sehen, wie historische Figuren von Goethe bis hin zu Mao Zedong in diesen Texten für eine extremistische Weltsicht instrumentalisiert werden.
Richtig. Und wir möchten an dieser Stelle wirklich absolut unmissverständlich klarstellen,
Ganz wichtig.
wir agieren hier vollkommen neutral. Wir ergreifen keinerlei Partei und wir unterstützen oder billigen diese extremen, radikalen Ansichten in keinster Weise.
Null. Wir betrachten diese Dokumente ausschließlich durch eine analytische, objektive Linse.
Genau. Unsere Aufgabe ist es nur, die rhetorischen Mechanismen und die interne Logik des Autors für dich aufzuschlüsseln. Wir sezieren das Ganze quasi wie ein ideologisches Fossil unter einem Mikroskop, um zu verstehen, wie Sprache und Kognition sich so weit von der echten Realität abkoppeln können.
Okay, mit diesem analytischen Werkzeugkasten in der Hand, lass uns chronologisch ganz am Anfang starten.
Sehr gerne.
Denn bevor diese ganze Geschichte in kosmische Dämonen und apokalyptische Schlachten abdriftet, beginnt sie im Jahr 2012 erstaunlich bürokratisch.
Das ist ja das Absurde daran.
Ja. Also die Quelle führt den Begriff Gaia ein. Und wenn du da draußen jetzt denkst, Gaia, klar, die Mutter Erde aus der griechischen Antike, dann liegst du metaphorisch zwar nicht ganz falsch, aber in diesem Kontext steht Gaia schlicht als Abkürzung für, halte dich fest, goetheanistisch autonome intuitive Aktion.
Wow.
Und diese Aktion war 2012 tatsächlich eine offiziell eingetragene kommunale Wählergruppe in der Stadt Essen.
Eine Wählergruppe, die sich allerdings nicht im geringsten für die üblichen Sorgen der Essener Bürger interessierte?
Ganz und gar nicht. Laut dem Text traten die nicht für Pendler oder Familien an, sondern explizit für die, Zitat, Politische Minderheit der geistig absolut freien Individualitäten.
Das ist schon eine Ansage.
Dröseln wir das mal auf. Das klingt im ersten Moment doch so, als hätten ein paar Philosophiestudenten, die Goethe vielleicht ein bisschen zu wörtlich nehmen, aus einer Bierlaune heraus beschlossen, den örtlichen Stadtrat aufzumischen.
Ja, so klingt es am Anfang.
Aber schon 2 Jahre später, also 2014, eskaliert die Tonalität massiv. Aus dieser kleinen, verschrobenen Wählergruppe wird plötzlich ein spontan auftretendes Kommandounternehmen der Evolution.
Kommandounternehmen der Evolution, das ist ein gewaltiger sprachlicher Sprung.
Und es geht weiter. Das Ziel ist nun, das erstarrte Denken der Gesellschaft wiederzubeleben und eine ästhetisch universelle Polis nach dem Vorbild der antiken griechischen Stadtstaaten zu errichten. Und zwar mitten in Nordrhein-Westfalen.
In Essen, um genau zu sein.
Und lokaler Stadtteilentwicklung so unvermittelt zu metaphysischen Entitäten und der aktiven Evolution der Menschheit.
Das ist der erste entscheidende Bruch mit der Realität, den wir hier beobachten können. Was hier nämlich wirklich faszinierend ist, ist die absolute Weigerung des Autors, zwischen dem Profanen, also der Kommunalpolitik, und dem Kosmischen zu trennen.
Wie meinst du das?
Die trennen das gar nicht.
Für diese Ideologie existiert diese Grenze schlichtweg nicht. Wir Normalbürger betrachten Politik ja als ein Werkzeug, um irdische, greifbare Probleme zu lösen.
Klar. Der neue Kindergarten halt.
Genau. In diesem Text jedoch wird der Essener Stadtrat als eine bloße Bühne für einen metaphysischen Masterplan betrachtet. Der Text spricht permanent vom Erkenntnisfortschritt der menschlichen Einzelpersönlichkeit, vom Ich.
Okay. Und dieses Ich ist nicht einfach nur dein Alltagsbewusstsein, wenn du morgens Brötchen holst, sondern es repräsentiert das Allgemeine, das sich im Besonderen verwirklicht.
Das heißt, in ihrer Logik ist das Setzen eines Kreuzes auf dem Wahlzettel gar keine politische Willensbekundung mehr, sondern ein spiritueller Akt.
Richtig.
Man wählt keine Partei, man wählt die Evolution.
Ganz genau so sehen die das. Und hier fungiert Johann Wolfgang von Goethe als intellektueller Anker. Der Text bezieht sich explizit auf das Jahr 1989. Da soll dieser Prozess angeblich mit der Selbsterkenntnis der Idee begonnen haben, um dann in die Praxis umgesetzt zu werden.
Goethe also.
Ja, das angestrebte Ideal nennen sie die Ganzheit im Sinne Goethes. Wir müssen uns erinnern, Goethe war ja nicht nur ein Dichter, der Faust geschrieben hat, er war auch ein leidenschaftlicher Naturforscher.
Stimmt, die Farbenlehre und so.
Genau. Er suchte nach der Urpflanze, also nach dem einen verbindenden Bauplan der Natur. Er sucht eine ganzheitliche Weltsicht, in der Geist und Materie eben nicht getrennt sind.
Ah, okay. Und das nehmen die jetzt als Basis?
Ja, diese Autoren nehmen nun diese hochkomplexe literarisch-philosophische Idee der Ganzheit und pressen sie mit absoluter Gewalt in das Korsett einer kommunalen Bewegung. Wenn sie eine Polis fordern, wollen sie also kein historisches Schauspiel in Essen aufführen.
Die meinen das ernst?
Bitter ernst. Sie glauben ernsthaft, dass die Etablierung antiker, schöpfungsgemäßer Lebensumstände der zwingend notwendige nächste Schritt in der Evolution des menschlichen Gehirns ist.
Wow. Aber Kommunalpolitik ist ja bekanntlich träge, oder?
Oh ja.
Der Essener Stadtrat verwandelt sich ja nicht über Nacht durch ein paar philosophische Reden in das antike Athen.
Schön wär's, aber nein.
Und weil die Realität sich offenbar weigerte, sich ihrer Vision anzupassen, vollzieht die Quelle dann im Jahr 2015 einen radikalen Kurswechsel.
Den Eskapismus-Move.
Genau. Wenn die physische Welt nicht mitspielt, verlagert man das Spielfeld eben. Aus dem ursprünglichen Block wird eine Zeitschrift. Sie heißt zunächst Der Entwicklungsbegleiter und wird dann kurz darauf in die weibliche Form Die Entwicklungsbegleiterin umbenannt. Und verfasst wird das Ganze ab jetzt von diesem Autorenkollektiv namens Butterblume.
Und hier verlassen wir den Boden der politischen Arena endgültig. Wir betreten jetzt ein tiefes, wirklich dicht gewebtes, esoterisches und mythologisches Terrain.
Ja, die Mission wird extrem nach innen gerichtet. Es geht plötzlich darum, den griechischen Göttinnen Aphrodite und Artemis zu huldigen. Das Weibliche an sich, das im Text als das Ich der poetologischen Evidenz beschrieben wird, soll befreit werden.
Mhm.
Und dann passiert etwas wirklich Bizarres.
Jetzt kommt's.
Der Text führt einen Dämon ein.
Einen Dämon, natürlich.
Einen jenseits von Raum und Zeit agierenden Dämon. Dieser interdimensionale Dämon soll die Menschen im wahren Kunstprozess durch eine Methode namens Blicklenkung steuern.
Blicklenkung, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Es gibt allerdings eine Bedingung in dem Text. Man muss für diesen Dämon völlig transparent werden. Man muss die Religion der Leerheit praktizieren.
Ja.
Wenn man das erfolgreich tut, werden laut Quelle alle erkenntnisgeleiteten Taten in die sogenannte Akasha-Chronik eingeschrieben. Das übergeordnete Ziel ist es dann, bei der nächsten Reinkarnation eine wohlgeformtere Inkarnation für das große Ganze zu erhalten.
Das ist ein massives Kondensat an hochspezifischen esoterischen Konzepten, die hier einfach wild übereinander geschichtet werden.
Und genau an diesem Punkt muss ich intervenieren. Denn das ergibt für mich auf den ersten Blick überhaupt gar keinen Sinn. Lass uns mal die Logik überprüfen.
Gerne.
Noch ein Jahr zuvor, 2014, forderte der Text das absolute, freie, starke Individuum. Die geistig autonome Persönlichkeit stand im Mittelpunkt, die sich selbst in einer neuen Polis ästhetisieren sollte.
Richtig.
Und jetzt, 2015, fordert exakt derselbe Text plötzlich, dass man sein Ego komplett auslöscht, die Religion der Leerheit praktiziert und sich zu einer, naja, willenlosen Marionette macht, die von einem interdimensionalen Dämon durch Blicke gelenkt wird.
Ja, das ist...
Wie kann völlige Autonomie gleichzeitig völlige Unterwerfung bedeuten? Das ist doch ein massiver struktureller Widerspruch in ihrer eigenen Weltanschauung.
Von außen betrachtet ist das ein absolut eklatanter Widerspruch. Da hast du völlig recht. Aber wenn wir versuchen, die innere Psychologie solcher extrem geschlossenen Denksysteme nachzuvollziehen, dann ist es eigentlich der einzige logische Ausweg.
Okay, erklär mir das. Wie das der einzige Ausweg sein kann.
Stell dir vor, du stößt im echten Leben, in der realen Politik, an harte Grenzen. Deine große Vision scheitert kläglich im Stadtrat.
Niemand wählt dich.
Genau. Dann hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst, dass du falsch lagst.
Was für solche Leute meistens keine Option ist.
Richtig. Oder du erhöhst den Einsatz und verlagerst das Ziel in eine Dimension, in der du per Definition nicht scheitern kannst. Das Schlüsselwort, das du vorhin zitiert hast, lautet poetologische Evidenz.
Ja, poetologische Evidenz. Das klingt im ersten Moment nach einem eher trockenen Seminar in der Literaturwissenschaft.
Der Begriff stammt ja auch von dort, wird hier aber metaphysisch einfach völlig umgedeutet. Der wahre Kunstprozess, von dem die da sprechen, ist nicht das Malen eines Aquarells am Sonntagnachmittag.
Wäre auch zu einfach.
Es ist ein metaphysischer Akt der Weltenschöpfung für sie. Wenn der Mensch sein Alltagsego aufgibt, dass es diese besagte Religion der Leerheit, dann macht er Platz für eine höhere, dämonische oder göttliche Inspiration. Er wird quasi zum Gefäß.
Ah.
Die paradoxe Autonomie besteht in dieser Ideologie also darin, sich absolut freiwillig dazu zu entscheiden, das Werkzeug eines höheren Wesens zu werden.
Das ist ja Wahnsinn. Das erinnert mich extrem stark an die Orakel in der Antike.
Ja.
Die Pythia in Delphi galt ja auch als am mächtigsten, wenn ihr eigener Geist völlig leer war und der Gott Apollo durch sie hindurchgesprochen hat.
Das ist eine hervorragende Analogie. Und genau dieses antike Mindset reaktivieren diese Autoren hier. Und die Belohnung für diese komplette Selbstaufgabe ist die Eintragung in die Akasha-Chronik.
Was genau war das nochmal?
Um das kurz greifbar zu machen, die Akasha-Chronik ist ein Konzept aus der Theosophie und der Anthroposophie. Stell dir das einfach wie eine gigantische, unsichtbare, kosmische Festplatte vor.
Okay.
Auf der jeder Gedanke, jedes Gefühl und jede Tat, die jemals im Universum stattgefunden haben, unveränderlich gespeichert sind.
Eine Cloud fürs Karma quasi.
Genau, eine spirituelle Cloud. Indem sie ihre Taten dort einschreiben, haben sie den ultimativen psychologischen Befreiungsschlag vollzogen. Sie arbeiten jetzt nicht mehr für den lästigen Stadtrat in Essen, sie arbeiten nicht einmal mehr für dieses aktuelle Leben,
sondern
sie arbeiten für die metaphysische Evolution ihrer Seele im nächsten Leben. Sie haben sich komplett unangreifbar gemacht, weil ihr Erfolg in dieser Welt überhaupt nicht mehr messbar ist. Niemand kann sagen, ihr habt bei der Wahl verloren, weil die Wahl für sie gar nicht mehr relevant ist.
Verstehe.
Und das ist der Moment, in dem es richtig dunkel wird.
Ja.
Denn wenn jemand seinen Erfolg nicht mehr in der realen Welt misst, sondern nur noch in diesen kosmischen Dimensionen, dann verliert er auch jeden Respekt vor den Regeln der realen Welt.
Absolut.
Diese völlige Abkoppelung führt uns direkt in die extremste und verstörendste Phase dieser Dokumente. In den Textpassagen aus dem Jahr 2020, die dann 2025 noch einmal überarbeitet und aktualisiert wurden.
Da knallt das dann richtig. Ja, da kollidiert diese hermetisch abgeriegelte metaphysische Blase gewaltsam mit der gesellschaftlichen Realität. Das Ergebnis ist eine geradezu explosive, radikale Synthese.
Wir beobachten hier wirklich den Kipppunkt, an dem diese spirituelle Nabelschau in eine offene, aggressive Kriegserklärung gegen die empirische Realität umschlägt.
Das ist der perfekte Ausdruck dafür. Der Text etabliert nun eine Figur namens Rop Exidab. Sie wird als die Mondgöttin der Geburt aus der Mythologie Sonne und Erde beschrieben. Sie ist, Zitat, ununterbrochen mit dem Symbol der Wahrheit schwanger.
Mhm.
Aber diese Mondgöttin meditiert nicht friedlich, sie kämpft. Und zwar bereitet sie mit silbernen Pfeilen den, und ich erinnere hier noch einmal eindringlich an unseren Disclaimer vom Anfang, den herannahenden, Leichengeruch verströmenden Todesengeln aus den Konzentrationslagern des sozialfaschistischen BRD-Regimes ständig eine verheerende Niederlage.
Es ist unfassbar, welche Sprache da plötzlich benutzt wird.
Die Autoren bezeichnen sich jetzt nicht mehr als Wählergruppe oder als harmlose Entwicklungsbegleiter, sondern als kunstrevolutionäre Avantgardisten. Sie proklamieren allen Ernstes, dass sie den Ausnahmezustand als Tatsache erkannt haben. Auf Befehl der antiken Titanide Themis rufen sie aus: In der Provinz Deutschland herrscht Bürgerkrieg.
Und wenn wir uns jetzt ansehen, wer in diesem völlig losgelösten Konstrukt diesen Bürgerkrieg führen soll, dann erreichen wir wirklich den absoluten Gipfel der kognitiven Dissonanz.
Ja. Ich lese dir diesen Abschnitt vor und ich muss echt gestehen, ich stand beim ersten Lesen völlig fassungslos davor.
Kann ich verstehen.
Das empfohlene Mittel der Wahl in diesem Bürgerkrieg ist eine Volksbefreiungsarmee. Aber diese Armee wurde laut dem Text gemeinsam erschaffen von, Achtung, Johann Wolfgang von Goethe und dem chinesischen Diktator Mao Zedong.
Goethe und Mao.
Sie erklären feierlich, sie hätten das Elysium, also die antike Insel der Seligen, hinter sich gelassen. Sie haben ihre friedliche Einheit aufgegeben, um im tragischen Armageddon und der Apokalypse die Schönheit wiederzufinden, um dann letztlich über den mythischen Totenfluss Styx zu fahren.
Wahnsinn.
Okay, also ich spiele den Ball jetzt direkt an dich. Wie zur Hölle funktioniert diese Architektur des Denkens? Wie kann ein menschliches Gehirn, eine antike Mondgöttin, Goethe als den Inbegriff des deutschen Humanismus und Mao Zedong, einen totalitären kommunistischen Massenmörder, zusammenwerfen, um damit die moderne Bundesrepublik Deutschland zu bekämpfen? Das passt doch null zusammen.
Das passt in unserer Welt null zusammen. Was du hier beschreibst, ist die absolute Endstufe der Radikalisierung durch Sprache. Es ist genau der Moment, in dem eine Metapher aufhört, eine Metapher zu sein.
Und was wird sie dann?
Eine Wahnsinnseinheit. Sie wird zu einer buchstäblichen, tödlichen Tatsache erklärt. Der Schlüssel dazu liegt in einem Begriff, den der Text selbst verwendet, nämlich die praktische Ästhetik. Am Anfang, also 2012, war Ästhetik für sie noch ein rein kulturelles Ideal. Man wollte schöner leben, autonomer denken.
Ja, die Polis aufbauen und so.
Richtig. Jetzt schreiben sie aber, sie befänden sich nicht mehr in der Transzendentalie der Gerechtigkeit.
Warte, das bedeutet also, Gerechtigkeit ist für sie kein abstraktes, philosophisches Konzept mehr, über das man in einem Seminar diskutiert. Gerechtigkeit ist etwas, das man jetzt physisch, also praktisch, erzwingen muss.
Exakt. Praktische Ästhetik wird hier zu einer absoluten moralischen Rechtfertigung für eine vollständig losgelöste Weltsicht missbraucht. Wenn du fest davon überzeugt bist, dass dein Leben ein göttlich geführter, wahrer Kunstprozess ist, dann ist jeder, der dir auf der Straße, im Amt oder in der Gesellschaft widerspricht, nicht einfach nur ein politischer Gegner.
Sondern?
Er ist nicht mal ein Mitbürger mit einer anderen Meinung. Er wird zu einer existenziellen Bedrohung für den gesamten Kosmos. Er wird buchstäblich zum Todesengel.
Krass.
Die Hemmschwelle fällt komplett weg. Und das erklärt dann auch diese völlig absurde Allianz aus Goethe und Mao.
Weil sie in ihrer komplett isolierten Filterblase die historischen Realitäten dieser beiden Figuren völlig ignorieren und sie nur noch als reine Symbole benutzen.
Genau so ist es. In einer Echokammer, in der einfach niemand mehr widerspricht, verschmelzen diese Konzepte problemlos. Goethe liefert ihnen den intellektuellen, unantastbaren Überbau, also die absolute Autorität des Geistes und der deutschen Kultur.
Okay, und Mao?
Mao Zedong hingegen liefert die Methodik, das Konzept des totalen, rücksichtslosen Umsturzes, des bewaffneten Kampfes der Massen gegen ein System. In der Logik dieses Manifests ist das überhaupt kein Widerspruch.
Das ist echt schwer zu begreifen.
Es ist für sie die perfekte Symbiose. Die Symbiose aus absolutem kulturellem Anspruch und absoluter Zerstörungskraft, gerichtet gegen ein völlig paranoid konstruiertes Feindbild. Das Denken hat sich hier so extrem in Symbole und abstrakte Konzepte verbissen, dass die echte, atmende Realität da draußen einfach ausgeblendet wird.
Wenn wir diese intellektuelle Reise für dich, der uns gerade zuhört, noch einmal kurz zusammenfassen: Es ist wirklich ein Lehrstück in Eskalation.
Definitiv.
Wir begannen 2012 bei einer leicht verschrobenen, von Goethe inspirierten Wählergruppe, die das freie Individuum in Essen stärken wollte. Als die Lokalpolitik dann zu profan wurde, flüchteten sie 2015 tief in die Esoterik. Sie erfanden Dämonen, weibliche Gottheiten und griffen auf die Akasha-Chronik zu, um sich einfach unangreifbar zu machen.
Und um dem Scheitern zu entgehen.
Genau. Und als diese metaphysische Blase dann schließlich in den Jahren 2020 bis 2025 mit einer komplexen, modernen Gesellschaft kollidierte, war die einzige Antwort, die ihr System überhaupt noch zuließ, der Aufruf zu einem mythologischen Bürgerkrieg.
Geführt von einer Titanin, angetrieben von Goethe und Mao, auf dem direkten Weg in die Apokalypse.
Ein klassisches und zugleich extremes Beispiel dafür, wie schnell und vor allem zerstörerisch sich Ideen verselbstständigen können, wenn das Korrektiv der äußeren, empirischen Realität systematisch abgeschaltet wird.
Und genau deshalb ist es so unfassbar wichtig, dass wir uns heute die Zeit genommen haben, dieses Konstrukt mal im Detail zu analysieren.
Absolut. Und wenn du dich jetzt fragst, warum du dich überhaupt mit so etwas beschäftigen solltest, es ist eine echte psychologische Meisterklasse.
Ja, man kann daran so viel ablesen.
Es zeigt in Echtzeit, über mehr als ein Jahrzehnt hinweg, wie Menschen isolierte Echokammern errichten. Es demonstriert, wie ein Gehirn völlig fremde Konzepte, also die griechische Antike, die Weimarer Klassik, esoterische Dämonenlehre und totalitären Kommunismus, zu einer in sich geschlossenen, absolut radikalen Weltanschauung verschweißt.
Wenn man aufhört, seine eigenen Grundannahmen zu hinterfragen, dann wird irgendwann alles zum Symbol. Man sieht keine Menschen mehr aus Fleisch und Blut, sondern man sieht nur noch mythologische Feinde.
Es ist eine sehr präzise Dokumentation darüber, wie der komplette Verlust von Bodenhaftung aussieht. Wenn du die Welt nur noch als Bühne für deine eigene kosmische Bedeutung siehst, verlierst du jegliches Mitgefühl für die echten Probleme echter Menschen.
Besser kann man es kaum zusammenfassen.
Und genau mit diesem Gedanken an die absolute Entrücktheit möchte ich mich heute von dir verabschieden, allerdings nicht ohne dir noch ein allerletztes, beinahe komisches, aber zutiefst paradoxes Detail aus dieser Quelle mitzugeben.
Oh ja, das Ende ist das Beste.
Es ist wirklich unfassbar. Ganz am Ende dieses epischen, wütenden Textes, der von Göttern, Dämonen und Dimensionen jenseits von Raum und Zeit spricht, ein Text, der verkündet, das friedliche Elysium verlassen zu haben, um an der Seite einer Mondgöttin den apokalyptischen Bürgerkrieg über den toten Fluss Styx zu führen.
Mhm.
Ganz am Ende dieses Dokuments gibt es ein extrem penibles, fast schon pedantisches Änderungsprotokoll.
Ein Changelog für die Apokalypse?
Ja, dort steht akkurat notiert: Änderungen vom 12.09.2015. Und weißt du, was an diesem Tag des ausgerufenen Armageddons dokumentiert wurde?
Sag's ihnen.
Es wurde ein Komma vor dem Wort Leichengeruch entfernt und die Wörter verheerend und sodass wurden rechtschreiblich korrigiert.
Selbst auf dem Weg in den Weltuntergang muss die deutsche Bürokratie offenbar gewahrt bleiben.
Es ist unglaublich. Und damit lassen wir dich heute zurück. Denk mal in Ruhe darüber nach. Warum legt ein Autor, der die irdische Wirklichkeit mental längst verlassen hat, um in einen kosmischen Krieg zu ziehen, so immens großen Wert auf die korrekte Anwendung der neuen deutschen Rechtschreibung?
Eine sehr gute Frage.
Ist die ultimative praktische Ästhetik, von der dieser Text so besessen ist, am Ende vielleicht einfach nur eine absolut fehlerfreie Grammatik, während draußen angeblich die Welt untergeht? Wir hoffen, du konntest aus dieser intensiven Quellenanalyse genauso viele faszinierende Erkenntnisse ziehen wie wir. Bis zum nächsten Mal.